Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Der 2,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute, da beschäftigen wir uns mit dem schönen Brett, das so weiß-schwarze Karos hat. Insgesamt glaube ich 64 Stück, wenn ich es richtig weiß. Und jeder, der es jetzt noch nicht erraten hat, dem verrate ich es natürlich gerne. Heute dreht sich alles bei uns in der Plattform um das Thema Schach. Und dazu habe ich mir 4 Schachexperten, beziehungsweise 3 Schachexperten und eine Schachexpertin eingeladen vom SC Weisedame Ulm e.V. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mir in den kommenden 60 Minuten Ihren Verein und natürlich Ihre Leidenschaft für das Schachspiel vorstellen. Und in dem Sinne sage ich erstmal natürlich herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM.
Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Dankeschön.
Schön, dass Sie da sind und natürlich möchten wir erstmal wissen, wer Sie alle sind, was Sie machen und wie Ihre Verbindung zum Weisedame Ulm e.V. steht. Deswegen fangen wir vielleicht mit dem ersten Vorsitzenden an, Herr Schmid.
Ja, mein Name ist Franz Schmid, bin erster Vorsitzender des SC Weisedame Ulm e.V., das seit dem Jahr 2007 und hoffe, dass wir das noch ein paar Jahre durchhalten und hoffen auch, dass dann irgendwann eine gute Ablösung erfolgt und die Vereinsgeschichte gut weitergeht. Mitgebracht haben wir ein Urgestein der Weißen Dame, die Hannelore Ufschlag. Bitte.
Hallo, mein Name ist Hannelore Ufschlag. Ich bin Gründungsmitglied der Weißen Dame Ulm. Zur Gründung eines Vereins braucht man 7 Gründungsmitglieder. Und beachtlich war damals, dass von den 7 Gründungsmitgliedern 3 Damen dabei waren. Das war 1979 nicht so selbstverständlich. Bin ich also irgendwie stolz drauf. Gut.
Wir haben noch den Albert Lepschi, unseren langjährigen Vorsitzenden.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Albert Lepschi. Ich bin seit 1987 Mitglied bei der Weißen Dame. War dann mehrere Jahre als Vorstand tätig, als zweiter Vorstand und auch als Schriftführer. In der Zeit ist der Verein auch ganz gut gewachsen, muss ich sagen. Wir hatten einmal sogar das größte Turnier hier ausgerichtet während meiner Amtszeit in die Oberschwäbischen Meisterschaften im Jahr 1995. Es war ein Turnier mit über 100 Teilnehmern.
Ja, und der ganz wichtige Mann zu meiner Seite ist der Thomas Hartmann, der zweite Vorstand, der aber noch viele Ämter darüber hinaus begleitet.
Ja, vielen Dank. Thomas Hartmann ist mein Name. Ich bin zweiter Vorsitzender, bin auch C-Trainer und trainiere unsere Jugendlichen in verschiedenen Gruppen, bin auch Schachschiedsrichter und Bezirksleiter des Schachbezirks Oberschwaben, zu dem die Weiße Dame gehört und an dem Spielbetrieb des Schachbezirks Oberschwaben auch in vielfältiger Weise teilnimmt.
Jetzt muss ich natürlich gleich mal die Hannelore fragen, weil wir uns ja vom Namen her bei Weiße Dame bewegen und Sie haben so schön gesagt, dass Sie 3 Damen bei der Gründung waren. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, dass die Weiße Dame jetzt nicht auf Sie 3 zurückzuführen ist, aber der Name kommt natürlich wahrscheinlich von der Figur.
Gut, damals war ich natürlich noch nicht so weiß wie heute. Da war meine Haarfarbe noch eine andere. Aber der Name Weiße Dame war unserem damaligen Vereinsgründer, Georg Sauter, sehr wichtig und dass auch die Damen, die Frauen damals eine Rolle spielen in einem Schachverein. Und deshalb sind wir auf den Namen Weiße Dame gekommen. Es standen auch noch einige andere Vorschläge zur Debatte, aber letztendlich hat sich die Weiße Dame durchgesetzt.
Die Weiße Dame ist somit Ulms Schachverband, Schachverein, muss ich sagen, darüber gibt es den Schachverband. Und Herr Hartmann, Sie sind ja dort im Bezirk, sage ich mal, als Bezirksvorsitzender, Bezirksleiter tätig. Wie dürfen wir uns die Struktur der Schachvereine in Deutschland vielleicht vorstellen? Vielleicht können Sie da kurz einordnen, wie so eine Struktur aussieht.
Die Struktur von den Schachvereinen und der Organisation des Schachspiels unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen Sportarten. Und damit ganz deutlich, wir verstehen Schach auch als Sport. Man kann Schach als nur Hobby und Spiel betrachten, aber was wir eben tun, geht darüber hinaus. Und damit haben wir einen Spielbetrieb, der sich nicht von anderen Sportarten unterscheidet. Das sind zum einerseits Ligabetrieb. Es gibt Ligen von untersten Klassen bis hin zur Schachbundesliga, die dann natürlich von dem Deutschen Schachbund organisiert wird. Unter dem Deutschen Schachbund gibt es viele Verbände. Da gehören wir zum Schachverband Württemberg dazu. Unter den Verbänden gibt es dann mehrere Bezirke. Der Schachverband Württemberg hat 6 Bezirke und wir sind hier im Bezirk Oberschwaben. Und unsere Aufgabe ist es dann in Oberschwaben, die Vereine, die dazugehören, einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Das sind die Vereine, die sich im Norden von Langenau, im Süden bis nach Lindau erstrecken. Und im Westen ist Riedlingen der westlichste Verein und der östlichste sind auch welche, die aus Bayern gehören, zum Bundesstaat Bayern, mit Leipheim und Jedesheim. Und auch Lindau gehört dazu, aber das kennt man von den anderen Sportarten auch, dass da bayerische und württembergische Vereine in einigen Ligen zusammenspielen. Und wir haben einen Ligenbetrieb für Erwachsene. Das sind in der Regel 10 bis 8 Mannschaften, die einrundig gegeneinander spielen. Anders beim Fußball zum Beispiel ist das Heimrecht beim Schach nicht so entscheidend. Und daher reicht das völlig aus, dass man sich einmal begegnet. Der Heimvorteil ist begrenzt. Und genauso wie bei anderen Sportarten werden dann Mannschaftskämpfe ausgetragen. Aber Schach ist natürlich ein Spiel, was 2 Spieler gegeneinander spielen. Und wenn man Mannschaftskämpfe sagt, heißt das nicht, dass da mehrere an einem Brett zusammen diskutieren, was gemacht wird, sondern ähnlich wie beim Tennis werden dann mehrere Partien gleichzeitig gespielt und der Verein gewinnt den Wettkampf, der mehr Partien für sich entscheiden kann. Dann gibt es Auf- und Abstiegsregelungen und damit ein Spielbetrieb wie in anderen Sportarten auch. Darüber hinaus gibt es Einzelturniere. Man kann sich also einerseits in der Jugend, andererseits auch bei den Erwachsenen qualifizieren in diesen Einzelturnieren. Wenn man das im Bezirk erfolgreich gemacht hat, treffen sich die besten Spieler aus den Bezirken auf Verbandsebene, dann wieder auf deutscher Ebene oder sogar dann zu Europa- und Weltmeisterschaften. Also kein großer Unterschied zu anderen Sportarten.
Also genauso gut organisiert und ein schöner Sport. Den, wenn man ihn vielleicht, also ich denke mal, dass Schach sowieso jeder schon mal gehört hat, auch das Schachbrett bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer schon mal gesehen haben. Aber jetzt frage ich mal den Vorsitzenden oder den Ex-Vorsitzenden, wenn Sie jemand das Schachspiel kurz und knapp erklären müssten, wie würden Sie es tun?
Ja, kurz und knapp. Schach ist ein regelbasiertes Spiel. Jeder hat einen Figurensatz in Schwarz oder Weiß. Und davon sind 8 Bauern und die restlichen Offiziere. Das Ziel des Spiels ist, den König der gegnerischen Mannschaft matt zu setzen. Manchmal gelingt es nicht so arg. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Die Regeln sind international und vielfältig. Die FIDE gibt die Regeln und auch die Regeländerungen entsprechend bekannt, auch für die verschiedenen Spezialarten des Schachs, also sprich, ob jetzt im Blitzschach, im Schnellschach oder in einer neuen Variante des 960er Schachs gespielt wird, das kann man alles in den FIDE-Regeln dazu nachlesen.
Stelle ich mir vor, dass ich zu Hause Schach spiele, da relativ mit Freude dabei bin, mir das Spaß macht. Frau Ufschlag, Sie sind Gründungsmitglied. Wie kam dann der Schritt zustande, dass man dann 1979 gesagt hat, naja, Schach, das ist für mich was, das spiele ich nicht nur zu Hause irgendwie mit Freunden, Verwandten, Familie, sondern da mache ich jetzt, ich gehe mit in einen Verein, ich bin mit dabei bei einer Vereinsgründung und wir wollen alle gemeinsam Schach spielen und nicht nur gemeinsam Schach spielen, sondern wir wollen auch Turniere machen.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Schachspieler kann ich von meinem Mann, das hat mir mein Mann damals beigebracht. Ich war erst Mitglied beim damaligen größten Schachverein, der Pust, dem Pust SV, dem auch unser Vereinsgründer mit angehört hat, der Georg Sauder. Und irgendwelche hat es da ein bisschen Unstimmigkeiten gäbe, es war einfach nicht so. Und er wollte einfach einen eigenen Verein gründen und hat sich Gleichgesinnte gesucht. Und ich war eine derjenige, mein Mann war auch dabei bei der Gründung. Und dann waren wir 7 Leute und dann haben wir unseren eigenen Schachverein gegründet. Und der bis heute sehr erfolgreich spielt.
Was dürfen wir uns unter erfolgreich vorstellen? Das heißt, wie erfolgreich kann man das betiteln?
Erfolgreich finde ich jetzt mal auf jeden Fall die Jugendarbeit. Erfolgreich finde ich, wir haben teilweise Jahre gehabt, da haben wir mit 8 Mannschaften teilgenommen am Spielbetrieb. Dann haben wir einige Turniere ausgerichtet. Das verstehe ich eigentlich alles als Erfolg und harte Arbeit.
Das heißt, Sie sind natürlich inzwischen auch mehr als nur 7 Mitglieder im Verein, sondern da können wir den Vorstand fragen, wie viele Schachspielerinnen und Schachspieler gibt es bei Ihnen inzwischen insgesamt?
Also aktuell sind wir 100 und ich gehe mal davon aus, die Zahl wächst in den nächsten Tagen noch ein bisschen an. Allerdings müssen wir jetzt etwas differenzieren. Das, was uns ein bisschen zu schaffen macht, das ist natürlich die Thematik mit Corona, das unseren Spielbetrieb sehr belastet hat und die Zusammenkunft im Vereins, bei den Vereinsabenden ja quasi unmöglich gemacht hat. Was aber jetzt ja im Wachsen ist und ich denke, jetzt ist es gerade noch in der Sendung noch nicht gefallen, aber jetzt praktisch so die Nach-Corona-Zeit, dass jetzt wieder mehr Kinder und Jugendliche Interesse dran haben am Schach und auch Erwachsene, die jetzt wieder dieses Spiel aufnehmen möchten in verschiedenen Formen und Größenordnungen. Und dazu bietet der Verein ja vielfältige Möglichkeiten für die starken Spieler. Unsere erste Mannschaft spielt in der Verbandsliga und hat da einen 3. Platz jetzt erreicht in der letzten Saison. Hat auch schon mal einen Aufstieg in die Oberliga geschafft. Aber wir betreiben das ja quasi als Amateursport und haben uns bisher immer dagegen gesträubt, das Ganze in ein Profi-Dasein zu überführen und Spieler einzukaufen, die dann das entsprechende Spielniveau haben. Und ich gehe mal davon aus, dass an der Uni wahrscheinlich noch einige in der Gegend sitzen, die vielleicht auch in Vereinen engagiert sind. Und das Engagement könnten sie in dieser Zeit, wo sie in Ulm sind, auch in unserem Verein ausleben.
Das heißt, Sie stemmen die Manpower, die guten Spieler, immer noch aus den eigenen Reihen und sind damit, wie Frau Hufschlag gesagt hat, eigentlich relativ erfolgreich, auch mit bis zu 8 Mannschaften im Spielbetrieb. Und wie so ein Turnier abläuft, das möchten wir natürlich auch noch genauer erfahren. Zum Beispiel, wie viele Spieler denn in einer Mannschaft sind, wenn es sich um einen Mannschaftswettbewerb handelt?
Ja, wenn es ein Mannschaftswettbewerb ist, dann ist die typische Zahl der Mitspieler 8. Das heißt 8 auf jeder Seite von den Vereinen. Die spielen dann gegeneinander. Es muss eine Rangfolge am Anfang der Saison gemeldet werden. Und nach der Rangfolge müssen die tatsächlich anwesenden Spieler sich dann gegenübersetzen. Spielen also 8 Partien und dann könnte es 4-4 ausgehen oder 3-5 ausgehen. Oder weil beim Schach auch unentschieden möglich ist, vielleicht 3,5-4,5. Das sind dann die möglichen Ergebnisse. In den unteren Ligen wird auch mitunter mit kleinerer Spielstärke an Anzahl gespielt, weil dann möglicherweise das ermöglicht, dass wir mit kleinere Vereine auch noch eine Mannschaft spielen können, die nicht mehr 8 Spieler zusammenbekommen, können dann vielleicht noch in diesen kleineren Turnieren mit entweder 4 oder 6 Spielern teilnehmen. Das sind Mannschaftskämpfe, es gibt aber auch Einzelturniere und wir haben ein Schnellschachturnier, das wir am 1. Juli veranstalten. Das ist das Georg Sauter Gedächtnisturnier. Georg Sauter ist der Vereinsgründer, der erste Vorsitzende unseres Vereins gewesen und wir haben in vielen Jahren dieses Turnier veranstaltet mit einer kleinen Corona-Pause und am 1. Juli gibt es eine Neuauflage. Das ist kein Mannschaftsturnier, sondern ein Schnellschachturnier. Das heißt, die Spieler, die sich dann gegenübersetzen, müssen die Partien in einer sehr begrenzten Bedenkzeit erledigen und ausspielen. Und das sind 15 oder 20 Minuten. Das sind das Typische für Schnellschach. Und wir spielen bei den Schacheinzelturnieren nach einem Schweizer System. Das Schweizer System ermöglicht das, dass relativ viele Teilnehmer dabei sein können, dass trotzdem eine gute Rangliste festgestellt werden kann, ohne dass jeder gegen jeden spielen kann. Wir haben schon 100 Teilnehmer gehabt bei diesem Georg-Sauter-Turnier. Die aktuelle Anmeldezahl ist geringer, also wir rechnen in diesem Jahr nicht mit ganz so viel Teilnehmern, denken aber, dass es trotzdem so 50, 60 werden. Und dann ist es nicht möglich, dass jeder gegen jeden spielt, um da eine faire Tabelle zu bekommen. Und dann gibt es dieses Schweizer System. Das Schweizer System geht so, dass zunächst mal eher zufällig gelost wird und ab den nächsten Runden immer nur Spieler gegeneinander spielen, wenn sie ähnlich erfolgreich sind. Das heißt, jemand, der viele Partien gewinnt, spielt gegen jemanden, der auch viele Partien gewinnt. Damit bekommt er tendenziell stärkere Gegner. Und jemand, der dann das Turnier gewinnen möchte, muss sich eben diese Gegner durchsetzen, um dann eben eine große Zahl an Punkten zu bekommen. Diejenigen, die nicht ganz so stark spielen, sollen aber nicht nach einer verlorenen Partie ausscheiden, sondern die Möglichkeit haben, weiter dabei zu sein und bekommen dann in den nächsten Runden genauso Gegner zugeordnet, die ähnlich Punkte haben, also dann vielleicht noch nicht ganz so erfolgreich waren, und dann ergeben sich relativ schnell Partien auf ähnlichem Niveau. Zum Schluss hat man dann eine faire Rangliste, weil die Starken gegeneinander gespielt haben und die Schwächeren auch gegeneinander gespielt haben, und der Riesenvorteil ist eben, dass niemand vorher ausscheidet und jeder eben eine schöne Anzahl an Partien mitmachen kann. Das ist das Übliche, was man mit Schnellschach machen kann. Da finden viele Partien an einem Tag statt. Dann beleben wir auch nach Corona wieder neu zusammen mit Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen aus Ulm und Umgebung die Ulmer Stadtmeisterschaft. Das ist Turnierschach. Das bedeutet, dass an einem Abend nur eine Partie gespielt wird und die mit einer langen Bedenkzeit. Und damit muss man sich also mehrere Abende treffen. Das sind jetzt bei uns auch 7, sodass nach dem 7. Abend dann auch da ein Turniersieger festgestellt wird. Das findet statt nach den Sommerferien an Samstagnachmittagen und wird dann auch auf unserer Homepage aufgeführt. Da kann man sich dann anmelden und mitspielen, und wir hoffen da wieder auf eine große Teilnehmerzahl, wie es vor Corona war. Da ist dieses Turnier also von vielen Spielern besucht worden, die nicht nur in Ulm sind, sondern auch aus der Umgebung sind. Und das ist ein sehr schönes Treffen von Spielern gewesen. Man kann da nicht nur Schach spielen, das ist natürlich die Hauptsache, sondern man kann sich auch austauschen, wieder treffen und dann nach den Partien nette Gespräche zusammenführen.
Vielleicht nur nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. Das Schnellschach, da hat jeder Spieler insgesamt 15 bis oder 20 Minuten.
Richtig, und das wird mit einer besonderen Schachuhr gemessen. Das ist eigentlich eine Doppeluhr, die so funktioniert, dass sie zunächst steht. Wenn die Partie gestartet wird, drückt der Schiedsrichter oder auch einer der Spieler die Uhr an, und dann läuft die Uhr von einem Spieler ab, die des anderen Spielers steht aber. Wenn dieser eine Spieler seinen Zug gemacht hat, drückt er auf die Uhr, hält damit seine Uhr an, die läuft nicht weiter ab, und die Uhr des Gegners wird gestartet. Dann kann der überlegen, was er macht. Wenn er seinen Zug ausgeführt hat, drückt er wieder auf die Uhr, und dann bleibt wieder die eine Uhr stehen, die andere läuft weiter. Man kann die Partie gewinnen, wie immer beim Schach, wenn man die Gegner matt setzt, oder wenn der Gegner seine Bedenkzeit vollständig aufgebraucht hat, dann ist die Partie auch sofort beendet, und das ist genauso eine Möglichkeit, die Partie zu gewinnen.
Jetzt könnte es ja, ich sag mal rein theoretisch, ja vorkommen, dass eigentlich fast beide Bedenkzeiten nahezu gleichzeitig ablaufen.
Das ist richtig, und das ist bei den alten analogen Uhren auch ein Problem gewesen, dass man das nicht genau sehen kann. Die neuen digitalen Uhren sind elektrisch, und da wird sehr genau festgestellt, ob jetzt bei dem einen Spieler oder beim anderen Spieler die Zeit vorher abgelaufen ist. Da gibt es ein spezielles Merkmal auf der Uhr, und dann sieht man das und kann dann danach eben die Partie bewerten.
Aber da könnte man ja, also ich überlege jetzt gerade so, wenn ich jetzt unbedingt gewinnen wollen würde, dann könnte ich ja, wenn beide Spieler nur noch wenige Sekunden auf der Uhr haben, möglicherweise tricksen und einfach irgendwelche Züge machen und schauen, dass das Gegners Uhr vorher abläuft.
Das ist möglich. Also irgendwelche Züge heißt jetzt, die sollten regelgerecht sein. Wenn sie regelgerecht sind und regelgerechte Züge, die vielleicht gar nicht so stark sind, aber diese sehr schnell ausführt, dann kann das eine Chance sein, eine Partie, die vielleicht verloren ist, tatsächlich zu gewinnen, weil der Gegner sich erst orientieren muss und dann vielleicht zu lange nachdenkt, nicht schnell genug zieht und dann seine Bedenkzeit überschreitet. Das ist erlaubt, das ist möglich. Die andere Variante ist aber nicht möglich, wenn man regelwidrige Züge macht, dann ist das je nach Turnierausschreibung so, dass meistens der erste regelwidrige Zug verwarnt wird, so eine Art gelbe Karte. Der muss zurückgenommen werden. Der Gegner bekommt eine Zeitgutschrift. Und sollte das ein zweites Mal passieren, dann ist die Partie für denjenigen verloren, der den zweiten regelwidrigen Zug gemacht hat. Und ja, ich habe es gesagt, man kann auch die Uhr eben anhalten und dann für Vergehen in der Regel dem Gegner eine Gutschrift machen, sodass das so einfach auch nicht ist an der Stelle. Aber schnelle Züge machen ist auch eine Möglichkeit.
Der Herr Schmid, der hat jetzt so eine Uhr auch mal gerade mitgebracht.
Ich sehe da vielleicht noch auf eine ganz kleine Besonderheit hinweisen, die jetzt die moderne Elektronik mitgebracht hat oder die mit in das Schachspiel gebracht hat. Das ist das Spiel mit Inkrement. Das heißt, das mit dem Verlieren auf Zeit, jemanden über die Zeit zu drücken, das ging bei den mechanischen Uhren natürlich wesentlich einfacher. Jetzt bei diesen Uhren ist es so, dass da praktisch jeder mit seinem Zug auch nur eine kleine Zeitgutschrift kriegt. Und wenn er innerhalb dieser Zeitgutschrift agiert, also sprich innerhalb von 2 Sekunden zum Beispiel beim Blitzschach seinen Zug auch ausführen kann, den kann er natürlich die Partie noch länger fortsetzen.
Das ist sowieso ein guter Punkt, wenn wir beim Stichwort Blitzschach sind. Wir haben jetzt uns über das Schnellschach unterhalten. Es gibt aber auch noch die Form des Blitzschachs. Wo liegt da nochmal der genaue Unterschied zum Schnellschach?
Das ist die verkürzte Bedenkzeit. Und die Bedenkzeit, ich habe jetzt mal einen Modus eingestellt, es wären jetzt 3 Minuten plus 2 Sekunden, wobei die 2 Sekunden nachher immer wieder dazukommen. Für jeden Zug gibt es 2 Sekunden Zeitgutschrift. Klassische Blitzschachregel wäre jetzt gewesen 5 Minuten pro Partie, dann ist die Partie aber nach 5 Minuten auch beendet ohne Zeitgutschrift.
Das heißt, da gibt es sozusagen 2 verschiedene Varianten, wie man das Blitzschach spielen.
Sie können es natürlich im Internet noch schneller haben und können praktisch mit als Bullet das Ganze mit Minutenblitz machen. Und dann haben Sie für die Partie noch 1 Minute Zeit und leben davon, dass die Übertragungszeiten der Computer auch eine gewisse Bedenkmöglichkeit bieten.
Das Ganze kann man auch live machen mit einer Schachuhr, so dass sich 2 Spieler tatsächlich gegenüber sitzen. Und ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt Plattformen, wo man sich Videos anschauen kann, wo das passiert. Bitte einfach mal nach diesem Begriff Bullet Schach schauen. Und das ist verblüffend, mit welcher Geschwindigkeit da Schachspieler ihre Figuren über das Brett ziehen und damit unter noch richtig gute Partien zustande kommen.
Was ich mich jetzt frage, wenn man jetzt so einen Zeitdruck hat, also wo ich das letzte Mal Schach gespielt habe, da dauert so eine Partie nicht selten einfach eine Weile, weil man immer wieder auch überlegt, wie man jetzt fährt und da einfach auch nicht so die Routinen natürlich hat, die Züge vielleicht schnell zu erkennen. Es gibt ja sowieso immer, man sagt, gute Spieler haben was, 50 Züge im Voraus schon im Kopf.
Ich halte das erstmal für ein Gerücht.
Ja, genau. Sehe genauso.
Ich wollte gerade sagen, rein mathematisch gibt es nämlich sehr viele Möglichkeiten irgendwann beim 50. Zug, wenn ich den vorausdenke. Aber schön, dass Sie sagen, ganz so viele sind es vielleicht nicht. Aber um zurück zu meiner Frage zu kommen, privat, da dauert so eine Schachpartie natürlich eine gewisse Zeit. Und wenn ich dann höre, innerhalb von weniger Minuten soll eine Schachpartie durchgehen, wie oft kommt es dann eigentlich tatsächlich vor, dass innerhalb dieser Zeit der Gegner dann auch tatsächlich schachmatt gesetzt wird und nicht nur die Zeit des Gegners abläuft?
Also ich hätte jetzt gemeint, so im Groben und Ganzen ist es gar nicht so selten, dass es zu einer Entscheidung innerhalb dieser vorgegebenen 5 Minuten Zeit kommt. Beim Schnellschach, bei unseren 10, 15, 20 Minuten umso mehr. Also da gibt es tatsächlich nachher ausgespielte, entschiedene Partien. Also insofern ist die Thematik mit Zeitüberschreitung nicht allein jetzt praktisch mit diesen schnellen Varianten abgehandelt. diese Zeitüberschreitung gibt's ja im klassischen Schach genauso oder gab's genauso, auch mit der Einführung jetzt dort mit der Bedenkzeitregel, die ein Inkrement einfließen lässt. Da sind's nachher eben nicht 2 Sekunden, die man mehr pro Zug kriegt, sondern sind's 30 Sekunden zum Beispiel. Das hat dazu geführt, dass bestimmte Formen der Turnierfortsetzung oder der Partiefortsetzung so nicht mehr stattfinden. Zum Beispiel Hängepartien. War mal in Zeiten, als ich mit Schach angefangen habe, durchaus Thema, wo man stundenlang gespielt hat und nach der zweiten Zeitkontrolle muss man noch einen Abgabezug finden und später kommt man nachher die Partie noch mal ein bisschen fortsetzen. Das hat sich jetzt, denke ich, mit der Einführung dieser Fischerzeiten erledigt.
Wenn ich Sie jetzt, die Frage kann ich an alle 4 stellen, entscheiden müssten, ich sag mal, klassisch einfach, bis der Gegner schachmatt gesetzt wird oder tatsächlich die Form des Schnell- oder Blitzschachs. Welche Variante des Schachs würden Sie bevorzugt spielen, wenn Sie sich entscheiden müssten?
Ja, ich bin in der Richtung relativ offen, freue mich aufs Weihnachtsblitz, um dort mitzuspielen im Verein und spiele in der Mannschaft ja aber auch Partien mit einer längeren Bedenkzeit. Und insofern sind für mich da alle Formen des Schachs interessante Bereicherung. Das Blitzschach hat natürlich die Konsequenz für einen selber, dass der Prozess der Entscheidungsfindung oft sehr intuitiv und manchmal auch falsch ist. Und man muss immer mit den Konsequenzen leben, die man jetzt da aufs Brett gestellt hat. Das Ganze unter längerer Bedenkzeit kann man das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter validieren, mehr berechnen, mehr überlegen. Aber im Endeffekt kommt es immer wieder dazu, ich muss eine Entscheidung treffen. Und wenn ich gut nachgedacht habe, ist die Entscheidung vielleicht richtig. Mein Gegner hat vielleicht noch besser nachgedacht und führt mir vor, warum sie nicht richtig war.
Wie man sich aber am besten auf das Schachspielen vorbereitet, natürlich bestimmt mit der ein oder anderen Partie Schach, um natürlich, sage ich mal, sein Wissen oder sein Können gegen andere Spieler in Beweis zu setzen. Aber so dieses typische Trainieren, wie sieht es dann beim Schach auf? Und da frage ich Sie natürlich jetzt, wie Sie sich da am besten vorbereiten, beziehungsweise was Sie vielleicht angehenden Schachspielern raten, wie Sie am besten sich auf Turniere vorbereiten können.
Ja gut, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten des Vorbereitens. Zum einen, es gibt viele Schachbücher, es gibt Eröffnungsbücher, es gibt Bücher über das Mittelspiel, auch über das Endspiel eben da. Da kann man sich also quasi einlesen und schauen, was für eine Eröffnung eigentlich zu ihm passt, zu einem passt eben. Bin ich ein Angriffsspieler, bin ich mehr ein Verteidigungsspieler? Dann hat man vielleicht gegen manche Spieler schon ein paar Mal gespielt, holt alte Partien wieder raus, schaut sich die an. Wie habe ich gegen den abgeschnitten? Aha, da habe ich vielleicht einen Fehler gehabt und muss sie halt ein bisschen analysieren eben auch. Jetzt haben wir einen Computer auch. Kann es im Computer eingeben auch, was rät der Computer dazu? Und dann weiß ich beim nächsten Mal vielleicht etwas mehr wie der Gegner. Natürlich habe ich auch der Gegner diese Möglichkeit, diese Partie zu analysieren. Und das kann wieder zu sehr spannenden Kämpfen dann führen.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die Möglichkeit, die Schachpartien zu analysieren, wie werden denn diese Schachpartien, die gespielt werden, überhaupt festgehalten oder wissen Sie alle Züge dann im Nachgang noch?
Nee, also die weiß ich nicht mehr im Nachgang. Also man kann es über Computer kann man es eingeben oder man kann es auch sagen, muss ich auch mitnotieren, denn wenn es um etwas geht, also wenn es ein Turnier ist, gibt es eine Notationspflicht eben auch, vom ersten bis zum letzten Zug eben auch, und dann kann man dann nachher die ganzen Partien noch einmal nacheruieren eben dann.
Das heißt, jeder Zug wird protokolliert.
Jawohl.
Sollte somit der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass der Tisch mitten in der Schachpartie den Geist aufgibt, dann kann man das Schachbrett wieder auf einen neuen Tisch stellen und alle Spiele
genau,
wieder
die Züge einfach nacheruiert werden.
Auch nicht schlecht. Frau Hofstein, Sie sind ja schon länger dabei. Okay. Sie haben früher auch, Sie haben es mir eben schon mal verraten, auch Schachbücher verwendet.
Ja, wir haben ganz viele Schachbücher gehabt und wir sind zu früheren Zeiten immer noch in die ehemalige DDR gekommen, haben Besuch gemacht und da gab es in den Buchhandlungen jede Menge russische Schachbücher. Und da man ja mit dem eingetauschten oder umgetauschten Geld nicht viel kaufen konnte zu damaliger Zeit, haben wir uns natürlich in den Buchhandlungen mit Schachbüchern eingedeckt. Und deshalb haben wir daheim meterweise russische Schachbücher, wo heute niemand mehr reinschaut. Aber das war so unsere Art, uns auf ein Schachspiel vorzubereiten. Und ja, heute sieht das alles ganz anders aus.
Das heißt, früher hat man noch die Schachpartien nachgelesen aus Büchern, Öffnungssequenzen, haben Sie schon gesagt, die man dann durchspielen kann, sich überlegen kann, wie man am besten darauf reagiert, welche Züge dort Sinn macht. Und heutzutage kann man dann aus vergangenen Partien lernen, seine eigenen Fehler, wenn es die eigenen Partien waren, lernen oder aus Fehlern, die vielleicht Kollegen oder andere Spieler eben gemacht haben. Jetzt waren wir schon beim Stichwort russische Schachbücher und sehr im Vorgespräch haben wir schon mal kurz angeschnitten. Viele Spieler, die bei Ihnen sind, insgesamt 100 Mitglieder haben Sie ja, sind aber zu Ihnen gekommen aus der Ukraine. Warum ist das so?
Ja, ich denke, das sind jetzt verschiedene historische Wellen. Die jüngste ist aktuell die tragischste mit dem russischen Krieg in der Ukraine, das ja viele Flüchtlinge produziert hat und die es ja auch nach Ulm dies verschlagen hat, ganz unfreiwillig. Ja, und für die ist natürlich dann erstmal ein bisschen die Dramatik, es gibt ein Sprachhindernis, um in eine normale andere Vereinstätigkeit, Vereinsaktivität hineinzukommen. Und dieses Sprachhindernis haben wir im Schach praktisch nicht. Die Regeln sind bekannt. Das ist international, wird ob in Russland oder bei uns identisch gespielt. Und insofern haben die mit der Kommunikation auf dem Brett mit den Figuren keine Schwierigkeit. Und das Schöne ist, dass unsere russischstämmigen Vereinsmitglieder auch eine sehr integrative Funktion übernehmen, Übersetzungsleistungen tun und wir haben hier ein tolles Miteinander, das dann auch Kinder sich gegenseitig was beibringen am Brett und sich helfen. Wir haben eine frühere Phase der Flüchtlingskrise 2015 gehabt, da war jetzt die Situation ein bisschen anders. Da ging es um syrische Flüchtlinge oder welche, die aus Afrika denn nach Ulm gekommen sind. Die Hallen waren voll. Nicht weit von hier war die Turnhalle vom Kepler-Gymnasium belegt. Ich habe dann immer mal wieder ein Auto voll an Interessierten mit zum Vereinsabend gebracht, damit sie wenigstens mal ein bisschen herauskommen und auch andere Umgebung sehen und sich über das Spiel etwas ablenken können.
Das heißt, eine tolle Möglichkeit natürlich auch für die Geflüchteten, sich dann im, ich sag mal, sozialen Umfeld in einem Verein einzubringen, bis sie die Sprachbarriere, sage ich mal, Stück für Stück vielleicht auch ein bisschen abbauen.
Vielleicht nur ein Hinweis auf unser jetzt leider verstorbenen Viktor Leinburg, der vor Anfang der 1990er Jahre nach Ulm gekommen ist, netterweise eine Begegnung am Karlsplatz gehabt hat, weil er da die Schachspieler gesehen hat und dann einen gefragt hat, ja, wo ist denn der nächste Verein? Ja, komm einfach mit. Und damals war es nur das Café Jele, in dem der Verein gespielt hat. Und so kam der Viktor Leinburg zu uns und hat über das Schachspiel Anschluss gefunden an andere Vereinsmitglieder zum gemeinsamen Feiern, zum Treffen im Garten und die sozialen Kontakte sind dann über das Schachspiel auch in die Familien hinein ausgeweitet worden.
Vielleicht mal allgemein, so viele Sportvereine machen ja auf verschiedenen Wegen auf sich aufmerksam oder wenn es vielleicht auch eine Sportart ist, die generell im Volksmund relativ, ich sag mal, populär ist und damit viel Aufmerksamkeit hat. Da haben die Vereine es natürlich leichter, dass oft junge Menschen den Weg in den Verein finden, wenn sie irgendwie Interesse an der Sportart haben, sie näher kennenlernen möchte. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, Schach hat mit Sicherheit viele Freunde, steht jetzt aber nicht so zentral in der Presse wie andere Sportarten. Deswegen meine Frage, wie kommen die neuen Spielerinnen und Spieler normalerweise so zu Ihnen?
Ja, in der Regel haben sie mal im Internet nach Schach gesucht und finden nachher eine Homepage und eine Telefonnummer. Und dann kommt meistens ein Anruf, ja, wie ist es denn, kann man da auch am Schachverein, am Schachleben teilnehmen, ich hätte da Interesse. Und das erste Teil heißt, ja, einfach mal vorbeikommen, zuschauen, mitspielen und für sich denn eine Entscheidung treffen. Gefällt mir das? Habe ich da Freude dran? War ich jetzt nicht so begeistert? Wie auch immer. Es ist ja jetzt nicht so, dass jeder gleich eine Mitgliedschaft erstmal braucht, um in den Verein zu kommen, sondern wir sind da eigentlich sehr niederschwellig bei den Angeboten. Und man sieht das jetzt bei den vielen Kindern, die gerade so am Schachlernen sind und da Begeisterung entwickeln, dass sie im Verein mit dem Schach auch Freude an dem Spiel haben und sich freuen, wenn sie über verschiedenen Aufgaben knobeln können und auch miteinander spielen.
Vielleicht, Frau Ufstein, ich frage Sie nochmal. Sie haben mir im Voraus auch schon erzählt, Ihnen liegt so sehr am Herzen, dass es bei Ihnen auch ein sogenanntes Frauenschach gibt. Was hat's denn damit auf sich?
Ja gut, die eine oder andere Dame hat sich schon mal bei uns verirrt, vor 2-3 Mal, und dann ist sie leider wieder fern geblieben. Aber ja, es scheint auf Frauenebene das Schach nicht so arg beliebt zu sein. Ich weiß es nicht, das, an was es liegt. Ich kann mir es nicht vorstellen. Bei unseren Kindern, wo jetzt kommen, hauptsächlich auch aus der Ukraine, sind doch einige kleine Mädchen dabei. Die sind sehr begeistert dabei, die sind wissbegierig, die möchten das Schachspiel lernen. Und das macht richtig Freude, wenn ich mich mit denen am Freitagabend beschäftige. Und die sind auch, ja, mehr oder weniger begabt oder haben sie Talent oder was auch immer. Aber sie sind auf jeden Fall mit großer Freude dabei und wollen einfach das Schachspielen lernen. Hoffentlich bleiben sie auch dabei.
Das heißt, die Frauenquote im Schach, die könnte
sehr gering
etwas nach oben gehen. Bis jetzt klingt's für mich so, als wäre es noch eine gewisse Männerdomäne, die man ein bisschen abbauen könnte.
Wenn ich bedenke, wir haben 1974, 75, das war noch beim Post-SV, da hat unser Georg Sauder eine Damenstadtmeisterschaft ausgeschrieben. Und da waren damals 17 Frauen. Das war ganz arg viele. Und ich bin ja danach auch dabei geblieben und die eine oder andere Dame auch. Aber das hat sich dann leider wieder reduziert zu meinem Leidwesen. Ja, aber ich muss sagen, ich spiele auch sehr gern mit den Männern. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Manchmal sind die Damen etwas zickiger wie die Männer. Aber es ist schon in Ordnung so.
Bundesweit ist es so, dass von den organisierten Schachspielern 10% Frauen sind. Und wenn es in einem Verein Frauen oder Mädchen gibt, die sich mit Schach intensiver beschäftigen, dann häuft sich das in der Regel in einigen Vereinen. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir eigentlich über die Jahre immer einige Mädchen und Frauen gehabt haben, die Schach gespielt haben und auch zum Beispiel mal württembergische Mädchenmannschaftsmeister gestellt haben und auch eine württembergische Meisterin gehabt haben in unseren Reihen und sind da ganz froh drauf, dass wir einige haben und würden uns sehr freuen, wenn wir da wieder mehr bekommen, die Spaß zusammen haben und auch zusammen am Schach haben. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich.
Vielleicht werfen wir noch einen Blick auf aktuelle Themen, denn in die Richtung Schach, da gibt's auch die eine oder andere Forschung, die damit verknüpft ist. Zumindest haben Sie immer ganz am Anfang mal kurz davon berichtet. Was für eine Forschung steckt denn da dahinter? Was hat es denn damit bitte auf sich?
Ja, was hat es damit auf sich? Die Psychologen sind an den Schachspielern interessiert, sind daran interessiert, wie Entscheidungsfindungen ablaufen, sind daran interessiert, ob sie physiologische Parameter und dem Geschehen auf dem Brett gewisse Korrelation geben können. Und siehe da, die jüngste Masterarbeit vom Robert Mirz war, die gerade aktuell druckfrisch fertig geworden ist, die fand auch zum Teil in den Räumen vom SC Weiß-Lame statt. Da haben sich etliche bereit erklärt, hier als Versuchskaninchen zu dienen. Oder wie es vielleicht ein Psychologe sagt, der Schachspieler ist die Drosophila für den Psychologen. Und es ist nett, dass diese Arbeit jetzt zum Abschluss gekommen ist. Ein anderer Verein war auch mit beteiligt. Das war die SG Baden-Baden, deutsche Mannschaftsmeister. Und da konnte man dann auch sehen, wie unterschiedliche Spielstärken quasi in die Physiologie, in die Bewertungsmöglichkeiten, in die Bewertungsstruktur von den einzelnen Spielern mit eingreifen. Vielleicht ein kleines Fazit. Je stärker die Spielstärke ist, umso objektiver beurteilt der Schachspieler seine Stellung.
Das sind mal interessante Erkenntnisse, die da die Forschung aufs Papier bzw. zutage gelegt hat. Vielleicht, wenn wir generell mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft machen, oder vielleicht auch, ich meine gerade Frau Ufstein, Herr Leppisch oder auch Herr Schmid, Sie sind ja seit langem dabei. Ich glaube, Sie alle vier sind Gründungsmitglieder, wenn ich es richtig habe.
Nein, wir haben nur eine Dame als Gründungsmitglied noch da. So viele aus der alten Zeit sind leider Gottes nicht mehr im Verein aktiv. Der Georg Sauder ist ja schon 2004 gestorben. Also haben wir nicht mehr die Möglichkeit, auf alle zurückzugreifen, die damals mit dabei waren.
Dann stelle ich jetzt die Frage mal hauptsächlich an Sie, Frau Ufstein, aber ich denke, Sie alle vier haben natürlich einige Schacherfahrungen über Jahre gesammelt. Wenn Sie so die Entwicklung beobachten, man sieht das in anderen Sportarten, da hält die Technik immer mehr Einzug. Wir haben nun vorher schon kurz angesprochen, früher gab es diese analogen Uhren, die noch manuell funktioniert haben. Heute vor uns steht sie, unsere Hörerinnen und Hörer können es jetzt nicht sehen, aber eine digitale Uhr. Da hat quasi die digitale Technik schon Einzug gehalten. Aber es gibt noch mal einen ganz anderen Punkt, den ich ansprechen möchte, und das ist das Thema Online-Schach. Man kann heutzutage Schach online spielen. Inwieweit, sagen Sie, ist das für Sie eine Bereicherung? Inwieweit ist es vielleicht auch eine Entwicklung, wo, ich sag mal, Sie kommen vielleicht noch aus einer Zeit, wo man sich vors Brett gesetzt hat, wo Sie vielleicht mit der Entwicklung nicht so glücklich sind? Oder inwieweit hat das Online-Schach überhaupt in die Turniere, in Ihr, ich sag mal, in Ihren Spiel, in Ihren Sport überhaupt Einfluss?
Vielleicht eine ganz kleine Einleitung dazu. Nachher möchte ich gern vielleicht einen Thomas dazu noch zu Wort kommen lassen. Also für mich ist natürlich das Spiel mit einem Partner gegenüber viel angenehmer, weil es natürlich die ganze Bandbreite der menschlichen Begegnung, obwohl man jetzt beim Schach nicht so fürchterlich viel spricht, aber doch eine menschliche Begegnung bietet. Das Online-Schach, wenn man nur das Brett am Bildschirm vor sich hat, ist ein relativ anonymes Verfahren. Freut sich dann hinterher, wenn es ab und zu noch einen kleinen Chatverlauf hinterher gibt, um sich noch ein bisschen auszutauschen. Aber es fehlt jetzt für mich ein bisschen diese unmittelbare Beziehung, vielleicht brauchen die andere nicht so. Aber es gibt da auch Entwicklungen, im Verband. Und
ja, zu der Corona-Zeit ist das Online-Schach eine gute Möglichkeit gewesen, in Kontakt zu kommen. Es hat sogar Möglichkeiten geöffnet, dass Schachspieler, die früher bei uns aktiv waren und jetzt nicht mehr aktiv sind und nicht vorbeikommen können an dem Vereinsabenden, aber an unseren Online-Turnieren teilnehmen konnten. Und das ist ein netter Effekt gewesen. Ich selber finde das ganz nett, wenn ich eine Weile am Schreibtisch gesessen habe, kurze, schnelle Partie zu spielen, 15 Minuten und den Kopf durchpusten zu lassen. Nicht mit der Idee, da jetzt etwas Besonderes an Schach zu leisten, sondern eben einfach Moment abzuschalten, andere Gedanken zu haben und dann vielleicht etwas klarer weiterarbeiten zu können. Es wird aber auch im Verband versucht, dieses Online-Schach mit einzubauen. Es gibt die Möglichkeit, eben auch weit entfernte Gegner zusammenzuführen und dann miteinander vernünftige Partien spielen zu lassen. Das könnte Reisekosten ersparen und damit eben auch positive Dinge mit sich bringen.
Das heißt, so in der Kurzfassung, man versucht natürlich die Technik irgendwo zu seinem Vorteil zu nutzen, aber die persönliche Begegnung, wie eigentlich überall, wie auch heute sozusagen, Sie sind nicht per Telefoninterview zugeschaltet, sondern sind live vor Ort bei mir im Studio. Diese Begegnung kann keine digitale Technik je ersetzen und deswegen möchte ich Ihnen jetzt auch noch die Möglichkeit geben, wie man diese persönliche Begegnung mit Ihnen herstellen kann, wo Sie zu finden sind, wenn jetzt der ein oder andere dort draußen gesagt hat, Mensch, ich würde auch gerne mal bei Ihnen vorbeischauen und Schach spielen. Wie findet man denn den Weg zu Ihnen?
Ja, den Weg findet man, indem man an der Endhaltestelle am Kuhberg aussteigt. Dann hat man das Anna-Oessinger-Gymnasium vor sich. Und auf der Rückseite des Anna-Oessinger-Gymnasiums gibt's die alte Mensa da dazu. Und das ist dort, an dem freitags unser Spielabend stattfindet. Leider nicht in den Ferien, da ist die Schule zu, auch für uns. Aber wenn wieder ganz normaler Schulbetrieb ist, wird man uns da droben finden. Man findet uns auch am 1. Juli in der neuen Mensa am Anna-Oessinger-Gymnasium, weil da das Georg-Sauder-Turnier stattfindet. Und man wird uns auch im September dann bei uns finden, am Samstag zum Start der Ulmer Stadtmeisterschaft, worauf wir uns sehr freuen, dass das wieder belebt wird und eine Geschichte, die 1957 mal einen Startschuss bekommen hat, nicht sang- und klanglos zu Ende geht, sondern eine Fortsetzung findet.
Das heißt, man findet auf jeden Fall den Weg zu Ihnen. Ansonsten gibt's auch noch, ich kann die Internetseite kurz nehmen, unter weiße-dame-ulm.de. Dort findet man auch nochmal mehr Informationen über Sie in den Verein. Die Sendung gibt's auch nochmal zum Nachhören. Das heißt, wer den Weg finden möchte, der wird ihn sicherlich zu Ihnen finden. Und an einem Schachspiel bzw. einem Schachsport, der, ich lese jetzt mal Ihren Leitspruch ab, ja, jung und alt verbindet und Menschen aus allen Kulturen zusammenführt und zu einem Ort der Begegnung werden kann, auch wenn vielleicht die gemeinsame Sprache fehlt. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen für die ausführlichen Informationen, die Sie mir in den 60 Minuten gegeben haben und wünsche Ihnen natürlich für die Zukunft weiterhin spannende und tolle Schachpartien.
Dankeschön.
Vielen Dank genauso.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.